Die wunderbare Lena Doppel konnten wir gewinnen für die Moderation des Panels. Und die Lena Doppel ist Head of Content Marketing bei der Fonda GmbH und freiberuflich als Trainerin und auch Digital Strategistin unterwegs. Und wenn die Tontechnik mir ein Thumbs Up gibt, Regie ist ready, Ton ist ready, seid ihr soweit? Das Schaf zeigt mir auch einen Daumen. Meine Damen und Herren, das Panel über die Datenspuren, das Kernthema der Privacy Week 2017. Lena Doppel, bitte.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich mache es kurz und schmerzlos, nachdem schon alle vorgestellt worden sind. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich den drei Herrschaften jetzt stellen werde. Ab und zu darf ich auch aus meiner Rolle als Moderatorin heraushupfen, das sage ich dann extra an, haben wir uns ausgemacht und auch was dazu sagen. Aber ich möchte vor allem auch, nachdem wir kein Q&A nach dem Markt gemacht haben, ganz stark das Publikum einbinden. Das heißt, wir werden jetzt einmal zum Thema Datenspuren hier jeder ein kurzes Statement abgeben und dann werde ich vergleichsweise relativ bald auch ans Publikum übergeben. Wir werden vermutlich ein bisschen länger brauchen als die angekündigten 19.30 Uhr. Werden wir schauen, ja, wie lang es spannend bleibt. Ja, gleich einmal die erste Frage an den Jürgen. Die Judith Denkmeier, die ja. Ich glaube dieses Jahr nicht dabei war.
Nein, das ist leider durch die Addendum-Geschichte nicht ausgegangen.
Die hat vor ein paar Tagen eine kleine Geschichte von Social Media in Österreich veröffentlicht, hat also seine Blogbeiträge dazu geschrieben und hat im Zuge dessen gemeint, bei ihrer Recherche sei abgefallen, dass sich in Österreich die Theorie des Datenschutzes ganz stark von der Praxis unterscheidet. Also in der Theorie sind wir die strengsten, in der Praxis setzen sich aber Systeme, die stärker, verstärkt auf Datenschutz setzen, bei der Bevölkerung, obwohl sie ein hohes Bewusstsein oder ein höheres Bewusstsein hat, nicht durch. Und meine Frage an den Jürgen: Diese Veranstaltung, da geht es ja darum, die Aufklärung zu betreiben und zu verstärken. Wie steht es denn in Österreich um die Datenspuren und ihr Bewusstsein, den Datenschutz natürlich?
Ja. Ja. Naja, wahrscheinlich werden das viele hier verstehen, dass am Beispiel Facebook. Facebook hat halt schon auch ein bisschen eine Lanze gebrochen dafür, dass man sich um Datenschutz vielleicht gar nicht so viel schert, würde ich jetzt einmal relativ wienerisch sagen. Systeme, die ermöglichen, Personen gut zu tracken, sind natürlich super spannend für die Werbewirtschaft, allen voran einmal. Also klammern wir mal die Überwachungsgeschichte aus. Das heißt, es steht grundsätzlich Geld dahinter. Ja, das heißt, für Plattformen wie Facebook, die sehr, sehr tolle, umfangreiche Nutzerprofile erstellen, da hat die Werbewirtschaft eine irrsinnige Freude damit, einfach weil sie halt sehr zielgerichtet mit wenig Streuverlust ihre Klientel erreichen kann. Datenschutz auf der anderen Seite ist in vielen Fällen für den Einzelnen, würde ich sagen, relativ aufwendig, technisch. Also man muss, wenn man verschlüsselte Systeme verwenden will, einen gewissen Aufwand treiben. Man muss sich technisch informieren, man muss ein gewisses Vorwissen anhäufen und es ist auch sehr oft in der Praxis einfach aufwendiger. Ich muss Systeme verwenden, die nicht jeder verwendet. Beispielsweise WhatsApp ist super verbreitet oder der Facebook Messenger. Wenn ich einen Facebook-Account habe, habe ich automatisch ein tolles, funktionierendes Chat-System. Das ist auch stabil, das ist super, das ist auch schön bunt. Da kann ich in kleinen Gruppen chatten, ich kann One-to-One chatten. Andere Systeme wie sagen wir mal Signal oder Threema, die von Haus aus schon einen ganz anderen Zugang haben zum Datenschutz, sind meistens ein bisschen sperriger. Wir verwenden zum Beispiel in der internen Kommunikation Riot, Matrix. Da ist es tatsächlich so, da muss ich am Anfang hergehen und bei jeder einzelnen Person Schlüsseln austauschen, diese bestätigen. Das sind halt irrsinnig lange, komplexe Zahlen, das ist unsexy. Ja. Ich kann mich erinnern, ein Kollege an der HTL in Wiener Neustadt hat vor Jahren einmal gesagt, der Windows ist deswegen so erfolgreich im Vergleich zu DOS, das ist schon eine Zeit her, weil Windows sexy ist. Und das ist es irgendwie. Es ist leicht zu bedienen. Und bei Google ist es ja beispielsweise auch so. Warum verwenden so irrsinnig viele Leute Google Analytics als Standard-Tool? Es ist kostenlos und es ist wirklich, wirklich gut. Das muss man halt einfach sagen. Die haben jetzt seit weit über einem Jahrzehnt Erfahrung angesammelt, wie man in diesem Tool Daten gut aufbereitet, das einfach macht. Wenn ich heute auf Facebook Werbung schalten will als Werbetreibender, dann ist das ein Aufwand von, ja, ich habe ein Posting gemacht und da sagt sofort, bitte boost me, da gebe ich noch einmal meine Kreditkartendaten, das mache ich einmal und dann sage ich, ja, das ist die Zielgruppe, das ist die Dauer. Und das sind die 15 Euro, die ich ausgeben will. Und das kann ich jederzeit kontrollieren und abdrehen. Das sind 3 Mausklicks. Werbung schalten ist so einfach wie 3 Mausklicks. Datenschutz aktiv als User zu machen, ist aufwendig. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein strukturelles Grundproblem in der ganzen Geschichte. Was wir hier mit der Privacy Week versuchen wollen, ist, wir sind grundsätzlich sehr, sehr technikfreundliche Menschen und wir sagen nicht, die Technik ist böse, weil man kann super tolle Sachen machen. Ich finde, auf der technischen Ebene finde ich Dinge wie Alexa, da kann der Luca was dazu erzählen, oder ähnliches, ist großartig. Ich kann mit Sprache mir nicht nur das Wetter ansagen lassen, sondern Kochrezepte berechnen, mein Telefonbuch oder was auch immer, aber zahl dafür einen Preis. Und die Schwierigkeit, die wir sehen, ist, dass dieser Diskurs, ist es den Preis wert, das würde voraussetzen, dass ich diesen Preis kenne, nämlich wirklich. Nicht, ich habe jetzt eine AGB auf 700 Seiten irgendwo angehackelt, sondern das ist immer so, was ja du, glaube ich, immer wieder sagst, du magst Facebook per se. Ja, du findest das Ding, wenn ich dir jetzt nichts Falsches in den Mund lege. Aber das ist ein tolles Tool. Ich
mag soziale Netzwerke.
Du magst soziale Netzwerke.
Facebook, ja. Sagen wir so.
Ja. Naja, du hast zu Facebook schon eine persönliche Nähe, würde ich mal sagen. Hassliebe,
das trifft es vielleicht. Ja. Zwangsheirat.
Ja. Aber ich glaube.
Mit Scheidungen per SMS. Nein, das war das Gericht.
Ja, das eint uns wahrscheinlich, dass er sagt, das sind schon tolle Dinge, die man da machen kann. Und auf das wollen wir grundsätzlich immer nicht verzichten. Ja.
Aber ich glaube, wenn ich da gleich reinspringen darf, ich glaube, die interessante Debatte, ich glaube, wir müssen aus dem rauskommen, so nach Motto Privatsphäre versus Usability. Großer Konzern macht es easy versus sozusagen das Open Source Hacker Projekt, was in Wirklichkeit 0,0% der Leute nutzen. Und ich glaube, das ist jetzt sicher die Juristensicht in der ganzen Geschichte. Mhm. Ich sehe es bei diesen Diskussionen, gibt es klassisch sozusagen die Technikerschicht oft, die so nach dem Motto, verschlüsseln wir alles und das ist so Wild-West-Mentalität, jetzt bös gesagt, so nach dem Motto, wir bauen eine höhere Mauer, wenn die eine höhere bauen und
ja, ja.
Und ich glaube, das war zum Beispiel super Diskussion damals, wie Snowden daherkommen, das hat geheißen, gut, verschlüsseln wir die ganzen Messenger-Dienste. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bin bei jeder Podiumsdiskussion, es wird 1 bis 2 Jahre brauchen, bis unser dann Innenminister sagt, jetzt müssen wir in die Devices hinein. Amen, es ist passiert. Ja? Also ich glaube, dass dieses Hochrüsten kann oft was bringen oder ist in vielen Bereichen sinnvoll, dass halt nicht vollkommen unverschlüsselt die, also brauchen wir nicht reden. Aber ich glaube, die Idee, die ich zumindest verfolge bei der ganzen Datenschutzdebatte, ist, dass ich diese Dienste mal nutzen kann irgendwann mal, ohne Panik zu haben. Also ich glaube, statt dieser Debatte sozusagen mehr weniger Datenschutz, ich hör mich dabei an wie der Stolz und nach dem Motto, wir sind nicht links oder rechts, sondern vorwärts. Das ist, glaube ich, das, auf was wir hinkommen müssten in Wirklichkeit. Absolut. Zu sagen, ich kann dann Google nutzen, aber es gibt einen rechtlichen Rahmen, wo die das einfach nicht mehr tun können und dann die Usability, die werden schon zusammenbringen, da sind es gut.
Es muss der Druck irgendwie kommen.
Und der Druck muss kommen und der Usability kann
können sie eben,
in der Realität der wahrscheinlich nur rechtlich kommen. Also ich bin ein großer Freund des offenen, freien Markts, wo das Beste sich durchsetzt, aber wir haben ein total monopolisiertes eine total monopolisierte Online-Welt inzwischen. Wir haben 2 Devices, über die Leute reingehen. Das ist eines von Apple und das andere ist von Google. Wir werden das nicht mehr über Überzeugung schaffen, glaube ich, zu einem gewissen Grad.
Entschuldigung, wir dürfen so Unternehmen wie Samsung nicht vergessen, die ja einen Marktanteil haben, wo du, fand ich so nett, wenn du ein gewisses Update, also Systemupdate, wo jeder Techniker sagt, ja, ich mache laufend Systemupdate. Mhm. Wenn du das jetzt haben willst, musst du einem so irgendwie quasi Samsung-Club mehr oder weniger beitreten mit einer so langen Liste, halt an AGB, und die haben Zugriff auf alles. Also wir dürfen auch diese Unternehmen auf die Ebene echt nicht vergessen.
Also auf allen Ebenen kannst du das durchdeklinieren. Ich glaube, das ist das Spannende, was die Datenschutzgrundverordnung schaffen könnte, ist, die Strafen sind jetzt einfach so heftig in dem Bereich, dass es günstiger wird, sich dran zu halten. Und ich glaube, das war, also wie ich in Kalifornien studiert habe, ich wiederhole das 100-mal, aber es ist einfach, glaube ich, der springende Punkt. Ich bin dort trainiert worden auf der Uni auf, zahlt sich's aus, sich an Gesetz zu halten oder nicht, wie viel kostet es, das zu brechen. Das ist bei uns auch so in der Juristerei, aber dort noch viel aggressiver. Und bisher war es so, 20.000 Euro, 25.000 Euro Maximalstrafe, da ist man der Anwalt, der mal erzählt, wie es richtig macht, Daira. Da hat man sich nicht dran gehalten. Jetzt wird das spannende Ding, wird diese Datenschutzgrundverordnung ernsthaft durchgesetzt? Oder ist es wie bei der Euden-Ding, wo man irgendwie jetzt herumlaufen und sagen, wie toll ist das, aber in Wirklichkeit heute sehe keiner dran. Und das ist eben ein bisschen die Idee, auch warum ich diese NGO-Geschichte noch irgendwie verfolge, obwohl ich mit Datenschutz eigentlich in meinem Leben nichts mehr zu tun haben will inzwischen. Aber das ist so der eine Punkt, wo du wahrscheinlich mit einem relativ kleinen Hebel recht viel rausdrucken kannst. Weil wenn du die ersten zwei, drei fetten Strafen hast, wenn du da zum Beispiel einen Data Breach hast mit 2 Millionen Leuten und jeder sagt, ja, meine Kreditkartendaten sind jetzt in Russland, ich hätte gern 1.000 Euro von euch. Multipliziert man das mit 2 Millionen, ist man bei 2 Milliarden, das macht Spaß. Und das ist leider, es ist total traurig, es ist nicht meine persönliche Denke, aber es ist das Einzige, auf was sie hören. Und wenn ich nach 6 Jahren Diskussion auf irgendwas weiß, ist, wenn es nicht das ist, dann wird nicht drauf gehört. Und das ist traurig, weil es sozusagen nicht auf Überzeugung, auf Dings oder sonst was passiert, sondern halt auf rein ökonomischen Druck. Aber wenn es das braucht, werden wir es wahrscheinlich machen müssen. Und dann wäre das super Usability-Facebook-Ding oder Google-Ding vielleicht sogar datenschutzfreundlich. Das wäre so schön.
Manchmal hat man den Eindruck, dass diese Skurrilität passiert. Ne?
Okay, also die Frage an den Max hat mir jetzt der Jürgen schon abgenommen. Das passt schon. Das wäre es eh genau gewesen. Dann wende ich mich jetzt gleich an den Luca. Du hast ja heute schon am Nachmittag einen Talk gehalten, auch vor allem für diejenigen, die nicht da waren. Da ging es ja auch um die Spuren, die wir hinterlassen und das, was du aus diesen Spuren, aber auch andere aus diesen Spuren machen kannst. Eines meiner ersten Spurenbeispiele, das ich erlebt habe, war bei Amazon vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, 7, 8, 9, 10 Jahren. Da ist gerade eine neue Linux-Distribution herausgekommen und Amazon hat damals auf der jeweiligen Buchseite, also wo sie Bücher verkauft haben, angegeben, aus welcher Domain die meisten, also E-Mail-Domain, die meisten Bestellungen für ein Buch kamen. Und in die Medien kam die Geschichte, weil damals gerade eine neue Linux-Distribution herauskam, wo jemand ein Buch darüber geschrieben hat und dieses Buch hauptsächlich von Leuten mit der Domain Microsoft.com gekauft worden ist. Das war dann in den Medien und dann hat die amerikanische Datenschutzbehörde abgedreht. Und ich verwende das auch sehr oft auf meinen Seminaren als Beispiel für den Fall, hier kann die Öffentlichkeit auf eine Information nicht mehr zugreifen, die Amazon aber nach wie vor auswerten kann. Ja. Und wie steht es denn jetzt um all das, was man auswerten kann und was kann das im schlimmsten Fall für uns heißen, was man über uns so auswerten kann an Datenspuren, die wir hinterlassen?
Ja, beschäftigt er auf zwei Ebenen. Einerseits haben wir, also eigentlich drei Ebenen. Wir haben einerseits die Ebene vom Staat, also der Überwachung über Geheimdienste etc. irgendwie versucht, die eigenen Bürger und natürlich alle anderen Bürger auch zu überwachen, um sie irgendwie zu kontrollieren, um zu wissen, was so los ist und angeblich mit dem Ziel, dass alle friedlich und glücklich miteinander zusammenleben, mag für die meisten auch stimmen, aber natürlich mit gewissen Einschnitten in die Freiheit des Einzelnen, was problematisch ist. Dann haben wir die Ebene der Unternehmen, die natürlich andere Ziele haben als jetzt der Staat. Den Unternehmen ist es egal, wie wir zusammenleben. Das Unternehmen möchte jetzt auch keinen Anschlag, aber es interessiert sich jetzt erst einmal nicht dafür. Zuckerberg wird jetzt nicht Facebook-Nachrichten nach irgendwelchen Hinweisen durchsuchen, aber die möchten natürlich ihren Profit optimieren. Haben auch angeblich irgendein Unternehmensziel, wollen irgendein Bedürfnis befriedigen, was grundsätzlich ja auch passiert. Also Facebook, wir nutzen Facebook ja nicht, weil Facebook uns irgendwie dazu verleitet hat, sondern wir nutzen Facebook, weil es uns tatsächlich was bringt, weil wir uns mit Menschen austauschen etc. Und dann ist dann noch die persönliche Ebene, also die Personen, Menschen wie ich, die dann halt einfach anschauen, welche Daten liegen dann so öffentlich herum. Ich habe jetzt keinen Zugriff auf interne Daten von Facebook, also ich weiß jetzt nicht, was Facebook selbst noch alles sammelt. Ich bin jetzt auch kein Geheimdienst und kann das eben aus Facebook irgendwie rausholen, aber es sind immer noch sehr viele Daten, die trotzdem noch in der Öffentlichkeit sind und die jetzt einfach automatisiert auslesen kann und dort dann auch wieder Dinge damit erfahren kann. Wenn ich jetzt hergehe und mir zum Beispiel anschaue, welche Sachen eine Person auf Facebook liked, dann kann ich eben wieder Rückschlüsse darauf ziehen, welche politische Einstellung sie hat zum Beispiel auf Twitter und anderen Plattformen. Natürlich, weil wir halt inzwischen auch gemerkt haben, manche Menschen mehr, manche weniger, dass es halt auch einen Nutzen hat, dass ich öffentlich Sachen von mir gebe. Ob das jetzt auf Twitter ist, dass ich mich irgendwie positioniere, um Kunden zu bekommen, um Self-Branding zu machen, also um selbst als Person eine gewisse Marke zu werden, ist halt heutzutage sehr wichtig, wenn Leute selbstständig sind. Wenn ich in einem Unternehmen angestellt bin, ist das wahrscheinlich jetzt nicht ganz so wichtig, wobei es dort auch immer wichtiger wird. Also wenn jetzt irgendwie mich ja für eine neue Stelle bewirbt, dann wird ihm auch geschaut, wer bin ich, und es wird danach gesucht. Und deshalb muss ich auch irgendwie auffindbar sein. Und das sind halt plötzlich laute Informationen, die ich im Internet verteile, die dann eben auch wieder ausgewertet werden können. Und dafür habe ich auch keine wirkliche Lösung, weil was das Unternehmen macht, das kann ich halt versuchen, rechtlich einzuschränken. Was der Geheimdienst macht, kann ich theoretisch rechtlich einschränken. Ich glaube, praktisch ist das wahnsinnig schwierig. Aber was ich jetzt selbst mache, kann ich theoretisch auch selber einschränken, aber sobald ich mich selbst aus der Öffentlichkeit rausnehme, habe ich halt auch wieder Probleme, weil die Gesellschaft auch von mir erwartet, dass ich sichtbar bin.
Vielleicht zum letzten Punkt ganz kurz sagen muss, ist es ja, glaube ich, bei Datenschutz immer das, was man ihm unterstellt. In Wirklichkeit sagt ja Datenschutz, ich kann eh machen, was ich will. Also wenn ich mich jetzt nackt auf dem Hauptplatz stelle und irgendwie, wie war das, ERV, ich kann nackt am Hauptplatz stehen im hellsten Sonnenschein oder so, ne? Und ein Foto machen und das Online-Twitter, ist es eh mein Recht. Ne? Das ist für mich dann eher der Punkt, wo es dann wirklich die User-Education, der ganze Punkt reinkommt. Und das ist, finde ich, immer spannend, weil das vermischt wird mit dem, was die Unternehmen tun. Also es wird vermischt, das, was poste ich öffentlich, wo ich persönlich dafür verantwortlich bin, mit du nutzt Facebook, deswegen hast ja eh freigeben und deswegen bist jetzt sozusagen verantwortlich für alles Böse, was Facebook tut und die NSA so in die Richtung.
Ich glaube, dass diese Vermischung aber auch bedingt ist dadurch, wie Facebook halt hin und wieder Sachen verändert. Also es hat damals das gegeben, dass Beiträge, die erst nur für Freunde freigegeben worden sind, Facebook dann die Funktionalität geändert hat, okay, diese Gruppen gibt es jetzt nicht mehr, wir haben jetzt Listen stattdessen oder so, und plötzlich Sachen, die zuvor privat waren, plötzlich in die Öffentlichkeit kommen und dort halt so eine gewisse Vermischung ist, weil es halt die Verantwortung vom Unternehmen ist, dass sich die Funktionalität nicht ändert.
Und ein Faktor, glaube ich, den man noch ganz stark mitrechnen muss, ist eben der Suchtfaktor. Also abhängig vom sozusagen gesellschaftlichen Druck. Ich habe zum Beispiel zeitlang WhatsApp nicht gehabt, weil es einfach auf den Nerven gegangen ist, dass da jeder, der fad ist, da schreibt, wie geht's da, weil mir ist fad. Ja? Das war weniger Datenschutz, sondern ganz banal. Aber nach irgendwann mal gibt es das auf, einfach die Leute sagen, deine Handynummer kann nicht stimmen, weil ich finde dich auf WhatsApp nicht. Ne? Also das ist einfach dann irgendwann ein gesellschaftlicher Druck. Aber was auch noch ein Punkt ist, der, glaube ich, viel zu wenig diskutiert wird, ist, wie diese Systeme wirklich Suchtfaktor generieren absichtlich. Also das nennt man dann Positive User Experience. Aber wir kennen alle das Twitter, da ist eine neue Notification, hat mich wieder jemand lieb, Ding. Ja. Ne?
Oder es ist keiner da und es hat mich niemand lieb.
Ne? Genau, also, ja, das, noch das, ganz schrecklich. Ja. Und deswegen postet jetzt Facebook schon selber, wer einen vor 5 Jahren mal lieb gehabt hat. Vor 5 Jahren seid ihr Freunde geworden, ne? Weil man muss es ja steigern. Und das ist auch ein Faktor, der, glaube ich, noch, der in der Diskussion viel zu wenig herausgestrichen wird, sondern das wird dann der Nutzer Schuld geben. Und das ist ähnlich wie beim Rauchen. In Wirklichkeit sind es früher alle rauchen mit der Kippe vor der Tür gestanden, jetzt sitzen sie alle mit dem Handy und fummeln herum. Ja? Beides Gefummel und beides Suchtfaktor. Und da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen diskutieren, wie sehr das die Leute wirklich wissen, eine informierte Entscheidung ist oder in Wirklichkeit in vielen Punkten schon eher gesellschaftlicher Druck ist oder einfach Suchtfaktor. Ja, und ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus.
Und, so und ich würde es aber auch gar nicht nur rein auf Digitales beschränken, ja, sondern dass halt Unternehmen in allen Bereichen versuchen, uns an sie zu binden und dass wir so häufig und so oft das konsumieren wie nur möglich.
Ja, und so auf der Technik- und Usability-Ebene wird, glaube ich, auch ganz gern vergessen, dass die Unternehmen, beispielsweise eben wie Facebook halt wieder als Marktführer, definieren letztlich auch, was wir überhaupt für Möglichkeiten und Optionen haben. Das heißt, sie definieren für uns, in welchem Datenschutzrahmen und Persönlichkeitsrahmen wir uns bewegen können überhaupt. Ja, der die Kontrolle über die Menüpunkte hat, hat einfach die Kontrolle über die Möglichkeiten. Und da haben wir einfach keinen Eingriff. Und das ist ja eher eine oft geführte Diskussion. Wie weit soll man Facebook und andere Konzerne in diesen Bereichen überhaupt regulieren und ihnen vorschreiben, was sie dürfen und was nicht? Und
da clasht es einfach ganz spezifisch zwischen Europa und den USA, dass dieses Turbo-Libertäre, die dürfen machen, was sie tun, weil sie halt der dominante Player sind und das haben sie sich erspielt im freien Markt und plane, clasht zum gewissen Grad schon mit unseren Vorstellungen. Und das ist, ich glaube, was wir, und da kommt sehr stark die klassische, was das Internet ist, eigentlich mit europäischen Vorstellungen sehr zusammen. Nämlich ein freier Markt, wo es offene Standards gibt, wo der Beste gewinnt, wo aber jeder Competition hat, wo ich als kleines soziales Netzwerk noch immer überleben kann. Und das wird genau jetzt unterminiert durch geschlossene Netzwerke, durch den ganzen Schaß. Ich brauche es gerade in dem Rahmen eh nicht erzählen. Aber ich glaube, das wäre spannend, dass wir da auch als Europa wieder reingehen und sagen, wir haben offene Netze für Telefon, für Gas, für die Westbahn kann auf den Gleisen der ÖBB fahren, diskutiert. Ja, also in Wirklichkeit viel komplexere Fragen eigentlich. Ja. Und warum können wir nicht uns das jetzt im Netz auch überlegen? Weil bisher sind wir davon ausgegangen, dass das Netz einfach offen ist, weil es immer schon so war. Aber in Wirklichkeit werden jetzt eben die Walls gebaut. Und da, glaube ich, wäre auch dann der Punkt, wo man sagt, es ist nicht der Stärkere immer der gewinnt in einer Demokratie, sondern die Mehrheit oder was sozusagen der gesamten Gesellschaft günstig ist. Und ich glaube, das muss man auch sich trauen zu sagen, dass in einem demokratischen Staat wir auch sowas entscheiden können und sagen, wir wollen aber, dass das so ist, auch wenn es für Facebook ungünstig ist. Das ist für die ÖBB auch ungünstig gewesen, dass sie jetzt da Konkurrenz haben. Aber ich fahre gern damit. Ne?
Jetzt reden wir sehr oft über europäische Zustände, amerikanische Zustände. Jetzt war ich im Juli in Hongkong, um mir sozusagen eine andere Welt anzuschauen. Ja. China ist ja ein absoluter Major Player in Bezug auf Social Media inzwischen, allerdings im Moment nur innerhalb der chinesischen Firewall. Sehr viele Dinge, die dort aber passieren, wie zum Beispiel, dass es eine kontaktlose Zahlungsmöglichkeit gibt, die im Prinzip mit deren Social Media System, also Social Networking Systemen gekoppelt ist, oder auch diese etwas beunruhigende Geschichte des Social Crediting Systems, das sie da offensichtlich gerade überlegen. Also wo sie ja versuchen, die Leute quasi dazu animieren, sich ständig zu messen, mit anderen zu messen, aber auch sozusagen eine Art von Wohlgefälligkeitsverhalten auf Social Media, was in Wirklichkeit eh schon gestützt wird durch unsere Nutzung, die wir uns auch quasi so selbst ein bisschen marketingmäßig dort betätigen, jeder für sich. Wie seht ihr da die Entwicklung? Ist das etwas, was in Europa oder in Österreich auch nur die geringste Akzeptanz haben könnte? Wenn man so jetzt manchen meiner roten und grünen Online-Freunde zuhören möchte, kommt das ja schon übermorgen. Glaube ich nicht. Aber wie wird es denn da weitergehen? Frage an alle drei.
Ich finde spannend, dass sowas bei uns generell viel mehr Ablehnung erfahrt. Also ich habe immer eher den Vergleich mit den USA leider, weil ich halt dort hauptsächlich bin und so weiter. Und wenn man sich vorstellt, also für mich war es unvorstellbar, wenn du dort einen damals Autoversicherung nach Adresse, Dings, ausländischer Führerschein, Österreich, also zum Beispiel, wenn du ausländischen Führerschein hast, musst du automatisch Doppelte zahlen, weil du bist als Österreicher im gleichen Bucket mit irgendjemand, der aus, weiß nicht, Afrika, aus dem Busch kommt und deswegen gar nicht Auto fahren kann, nach ihrer Vorstellung. Und in Wirklichkeit hast du in Österreich irgendwie 2000 Kilometer L17 machen müssen und in den USA fährst du einmal über den Parkplatz und hast
deinen Führerschein. Und wer Amerikaner mit Schneeketten schon mal gesehen hat,
weiß. Und das sind Sachen, wo du einfach sofort merkst, wie da die Ablehnung kommt, oder zum Beispiel bei der ganzen Frage personalisierte Versicherung. Da ist bei uns viel mehr Dings. Oh ja. Ich glaube allerdings, wenn man es ein bisschen genauer anschaut, dann oft, ist der Widerstand in den USA auch da. Er ist halt mitunter nicht so hoch wie bei uns, aber er ist durchaus mehrheitsfähig. Also man muss das immer auch betonen. Das Ding ist, dass in den USA in meiner Vorstellung einfach, oder in meiner Wahrnehmung so ist, dass es aufgegeben ist. Also das Thema ist einfach aufgegeben im Sinne von, das ist so, get on with it, probier was anderes in deinem Leben zu machen und probier deinen Score halt zu steigern, als den Score zu hinterfragen. Und da ist es bei uns doch so, dass sozusagen da die Hinterfragung-Ebene wahrscheinlich noch ein bisschen höher ist, aber eben andere Länder, andere Sitten. Es ist auch spannend, auch innerhalb der EU muss man ein bisschen differenzieren. In Skandinavien, Hausnummer, die ganze Transparenzpartie.
Der ganze Irland, Umgang dort auch, Geld. So Versicherungsgeschichten sind genau, ja dort auch schon. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren war es möglich, dass man in Skandinavien sagt, ich möchte jetzt für diesen einen Tag mein Auto besonders versichern, weil es halt jetzt besonders stark geschneit hat. Ja, und das ist grundsätzlich ein tolles Service. Ja, aber ja. Das haben wir genau
bei aber das kann ja auch, also sowas kannst du auch super ohne Datenschutzprobleme machen. Also zum Beispiel in den USA, was in Wirklichkeit ja total spannend ist, da kommen die ganze Algorithmusdebatte rein. Aber zum Beispiel Wohnort, dass das ein Faktor ist. In Wirklichkeit ist das in den USA großteils Rassismus, weil es gibt in jedem Ort ein schwarzes Quartier, wo nur die Schwarzen wohnen. Und wenn ich dort bin und dann mehr zahle, habe ich zwar die Adresse diskriminiert, aber in Wirklichkeit die Leute, die dort wohnen. Und das ist dann extrem spannend. Ich glaube, dass da eben dann die Diskussion ist, wie weit wollen wir das? Also wie sehr ist die 2% Effizienzsteigerung, die Versicherung damit steigern kann, etwas, was uns aber im Leben so belastet, dass wir uns da zu dem Punkt einfach sagen, gut, gibt's nicht. Oder Preisdiskriminierung oder Personalized Pricing, je nachdem, wie man es nennt.
Wobei schon sinnvoll ist, zum Beispiel eine gewisse Altersgruppe von 18- bis 20-Jährigen davon abzuhalten, am Freitag oder am Samstagabend das Auto in Betrieb zu setzen. Also das wären zum Beispiel sinnvolle Nutzungen.
Das ist die Frage. Also ich finde es okay, dass man das lernt. Ja.
Naja, die Bäume des Landes bezeugen von was anderem. Ne?
Wird ja, seit so grün bin ich dann wieder nicht. Also. Ich habe nicht gelernt.
Ja, aber tatsächlich gibt es das ja bei uns auch schon. Also in Deutschland ist es bei Versicherungen ganz, du hast jetzt zwar keinen höheren Mitgliedsbeitrag, aber die deutschen Versicherungen lösen das darüber, dass du irgendwelche Bonuszahlungen bekommst.
Genau,
ja. Wenn das, du bei irgendwelche Fitnessprogramme mitnimmst, ja. Teilnimmst, wenn du irgendwelche Sachen mittrackst, wenn du irgendwelche bestimmten Kurse machst, zu allen Vorsorgeuntersuchungen gehst, dann bekommst du am Ende des Jahres Geld wieder zurück, ja. Was eigentlich das Gleiche ist. Also ja. Ob ich jetzt am Anfang
diskriminiere.
Es wirkt viel freundlicher.
Ich meine, davon ist ja auch sinnvoll. Also ich finde es durchaus sinnvoll, dass wir den Leuten sagen, geht's alle 5 Jahre mal zum gesunden Untersuchung, bevor es dann nachher einen Krebs hat, der uns 10-mal so viel kostet und dir auch nicht viel Glück im Leben bringt. Aber die Frage ist, wie weit wollen wir es? Also das muss man halt einfach sagen, das ist was ich demokratisch festlegen will und nicht durch den freien Markt, der uns dann zwingt,
genau,
das zu tun oder nicht. Ne?
Ob halt ist tatsächlich ist Geld der einzige Hebel, den wir haben? Oder kann man eben solche Verhaltensänderungen auch anders ermöglichen? Ohne dass man jetzt sagt, weil für manche Menschen ist es halt dann einfach nicht möglich. Wenn er jetzt kein Auto hat oder was auch immer, kann man bestimmte Sachen dann nicht machen und dann hat man halt Probleme, nur weil irgendwas anderes ist.
Ich habe noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob du die, Luca, am ehesten beantworten kann oder wer auch immer, die sich mir in letzter Zeit des Öfteren stellt, weil ich auch auf recht vielen Veranstaltungen bin, wo es um das Thema Arbeitswelt und Datenproblematik geht. Wenn man einen Arbeitgeber hatte, dann konnte man in der Vergangenheit seine Datenspur eigentlich ganz gut ausmachen. Da hat der Betriebsrat verhandelt, was alles im SAP drinnen stehen darf. Teilweise war es auch die Schuhgröße der Urgroßmutter. Also es war eh schon relativ viel, aber es waren quasi statische Daten. Aber wenn jetzt, und zwar teilweise sogar mitarbeitergetrieben, zum Beispiel Systeme wie Slack in einem Unternehmen eingesetzt werden, die auch jede Menge Metadaten abwerfen, wenn eine große Microsoft- oder IBM-Server-Infrastruktur herrscht, wo auch sehr viel Drive-by-Daten, sage ich immer, dazu passieren. Was bedeutet das dann für die Mitarbeiter? Also früher hat es diese Geschichten gegeben, wenn die Frauen mit dem elektronischen Zugangssystem, ob das wahr war oder nur ein Märchen, weiß ich nicht, also verboten war es sicher, mit dem elektronischen Zugangssystem auch aufs WC gehen, also die Karten einstecken, bevor sie aufs WC kommen, dann kann unter Umständen der Arbeitgeber früher entdecken, dass sie schwanger sind, weil sie, schwanger sind, öfter aufs Klo müssen. Ja. Das war so eine typische Verschwörungstheorie, sage ich jetzt einmal, wie man solche Systeme nutzen kann, aber da steckt natürlich ein Körnchen Wahrheit dahinter. Gibt es schon Präzedenzfälle oder gibt es Anlassfälle, solche Daten in irgendeiner Art und Weise zu nutzen, statistisch oder auch auf den Einzelnen bezogen? Weißt du was davon oder wisst ihr was davon?
Also bekannt ist mir jetzt kein Fall. Denkbar ist das natürlich bei vielen Fällen. Also einerseits, also datenschutzrechtlich sind ja ganz viele kleine Plattformen problematisch und auch Unternehmen, die dann sagen, ach nee, wir machen das ja selber, wir haben statt am Intranet unsere WordPress-Instanz und die ist überhaupt nicht geschützt und die Mitarbeiter geben dort irgendwelche Daten ein und das ist eigentlich komplett unklar, wo was wie passiert und wer Zugriff auf welche Daten hat. Das sind wahnsinnig viele Probleme und dort habe ich so die Schwierigkeit, dass es noch nicht einmal tatsächlich das rechtliche Problem ist, sondern dass es viele Unternehmen einfach nicht wissen. Also dass sie einfach nicht so weit sind, wie schütze ich die Daten von den Mitarbeitern? Oder vielleicht auch gar nicht das Bewusstsein da ist, dass sie es überhaupt machen sollten.
Das haben wir jetzt im Wahlkampf ja auch ein bisschen mitgekriegt, dass auch Parteien nicht in der Lage sind, die Daten
in USB-Sticks bei sich zu behalten.
Das ist ja tatsächlich ein großes Grundproblem. Wenn ich gar nicht weiß, dass ein Problem existiert, also ich mir dessen gar nicht bewusst bin, dann kann ich ja gar nicht daran arbeiten, es zu verbessern, weil ja. Ich weiß ja nicht. Ja.
Und Huch, man kann von SMS einen Screenshot machen.
Echt?
Ja, echt? Fussi war das, glaube ich, was du ansprichst, oder?
Ja.
Oje.
Nee, aber dort ist ja auch das Problem, wenn man es jetzt rechtlich angeht, wer hat denn jetzt das Interesse, das Unternehmen zu verklagen? Also ist jetzt der Mitarbeiter, der jetzt weiß, ja, das ist eigentlich nicht so ganz in Ordnung, was da passiert, aber möchte ich meinen Arbeitgeber jetzt deswegen verklagen?
In dem Bereich hilft ja der Betriebsrat meistens dann noch halbwegs. Solange wir den noch haben, vielleicht wird der auch in Sozialpartnerschaft abgeschafft in 3 Wochen. Schauen wir mal, aber ich glaube, da kannst du durchaus noch so machen. Und das ist auch, wenn ich jetzt, wenn du mit Anwälten redest, ist oft so Mitarbeiterdaten, das, wo es noch am meisten Panik haben, weil die noch am ehesten organisiert sind und sich aufpudeln, ne? Von allen. Oder auch intern überhaupt wissen, was abgeht, weil irgendein IT-Fuzzi intern weiß dann schon, wer und der sockt dann und dann hast der Betriebsrat mitbekommen, bla.
Aber das geht ja von recht klassischen Arbeitsbedingungen aus.
Ja, klar.
Schau, das Ganze, also es sind immer mehr Selbstständige unterwegs, Kleinunternehmen, wo es halt keinen Betriebsrat gibt. Und wo jetzt, also ich weiß ich nicht, wie man das lösen kann.
Ja, und ich glaube, McDonald's hat auch noch immer keinen, oder haben sie jetzt einen? Ich weiß noch. Wollen wir das Publikum fragen?
Genau. Ja. Wollte ich jetzt gerade sagen, was beschäftigt denn euch zum Thema Datenspuren? Dann. Habt ihr ein Mikro im Jawohl, da kommt das Mikrokind.
Ja, danke. Max, du hast vorhin gesagt, dass dich Facebook bzw. Google sehr ansprechen würde, wenn das Datenschutz gesichert ist und das User Interface kriegen sie schon hin, weil es ja gut läuft. Denkst du nicht auch, dass da eigentlich ein strukturelles Problem in der Zentralisierung liegt? Und selbst wenn sie das gut machen würden, selbst wenn es tolle Datenschutzauflagen gäbe, haben wir noch immer ein stark strukturelles Problem, das wir auch nicht hinnehmen dürfen?
Ja, also ich bin total, also da trifft sich mein sozusagen prinzipiell freier Marktdingszugang mit dem, was ich persönlich präferieren wollen würde. Weil wenn halt Leute ihr zentralisiertes Ding haben wollen und den besser finden, kann man ihnen sagen, sie dürfen es nicht. Ich glaube, was spannend ist, ist, dass wir vor allem, Hausnummer, es hat irgendwann einmal, ich glaube, diese, wie heißt es, W3C, die HTML und Code, also die das alles definieren, die Partie auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, hat, ich glaube, 2005 schon mal vorgeschlagen, einen offenen Standard für soziale Netzwerke. Also zum Beispiel, dass ich damit jemanden chatte. Also ich meine, Java hat es irgendwie, wie ich mein erstes ICQ gehabt habe, hat es dann Java gegeben, das war voll super, da hat man dann mit anderen Leuten ja einen anderen Messenger gehabt, haben schreiben, das war, ich glaube, 99 oder sowas. Also das ist ja technisch banal, das haben wir schon vor 20 Jahren zusammengekriegt. Das wäre ja durchaus Sachen, die wir gesetzlich auch vorschreiben könnten. Hausnummer, dass ich, wenn ich dann Diaspora als super distributives soziales Netzwerk für cooler finde, zumindest noch Messages mit anderen Leuten auf anderen Seiten austauschen kann. Ich werde nicht alle Funktionen dann darstellen können, technisch allein, aber zumindest die Grundfunktionen. Und sowas könnte man durchaus verordnen. Oder Messenger, dass es einen offenen Messenger-Standard gibt, die es ja schon gibt. Ja? Ja. Und einfach sagt, gut, es gibt, ich kann dann Signal installieren, kann mit WhatsApp-Leuten noch immer machen, aber halt die coole Verschlüsselung geht halt nur intern, weil das eigene Zusatzprodukt von Signal ist, so in die Richtung. Ne? Und damit haben andere Sachen überhaupt mal eine Chance. Und ich glaube, darum wird es stark gehen, dass jemand, der was anderes nutzen will, also ich habe zum Beispiel längste Zeit BlackBerry genutzt, weil ich mir halt einfach aus Prinzip, auch wenn jetzt BlackBerry kann man auch lang diskutieren, aber einfach aus Prinzip kein Google-Phone wollte und kein Apple-Phone schon gar nicht. Und da funktionieren die Apps halt einfach nicht, weil die auf diese API von Google zugreifen, sobald du dann, also Quando zum Beispiel von Wiener Linien hat funktioniert, aber sobald du den App, also die Karten aufmachst, probiert es halt irgendwie Google Maps zu suchen und crasht. Ne? Und sowas ist banal, sowas so zu fixen, dass dann halt da irgendwie OpenStreetMap drinnen ist oder schlag mich tot. Ne?
Das Lustige ist, dass, Julie, dass oft ja so aus Industrieseite gesagt, proprietäre Systeme sind super, weil da habe ich die Kontrolle und da kann nichts passieren, das ist sicher. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Offene Systeme gibt es ja ganz viele Analysen, die das zeigen, sind ja in Wahrheit viel gescheiter und sie bieten dem Konsumenten in Wahrheit Wahlfreiheit.
Ich mag nicht mal in die Diskussion einsteigen, also da bin ich zu sehr Jurist dafür, aber den Leuten überhaupt die Möglichkeit zu geben, realistisch sowas zu nutzen,
diese Wahlfreiheit,
das wäre gesellschaftlicher Dings. Und wenn du dann der Meinung bist, ich vertraue der Microsoft mehr als wie irgendeiner Open-Source-Community, die ich nicht kenne, soll sein, ja, aber dann sollst du zumindest die Wahl haben. Und ich glaube, das wäre das Spannende. Also ich würde da persönlich eine Ebene sozusagen Meta einsteigen und sagen, zumindest mal die Wahlmöglichkeit zu machen, durch offene Standards, wäre extrem spannend. Ne?
Noch Fragen? Ja? Ich hatte noch eine Frage. Die Frage wäre, gibt es eurer Meinung nach noch das Telefongeheimnis im Zeitalter der digitalen Telefonie? Ich fürchte, in Deutschland eigentlich nicht mehr. Da, wo ich herkomme, gibt es vielleicht in Österreich, habt ihr es vielleicht anders gemacht? Also in Deutschland ist ja alles umgestellt worden auf das digitale Telefonnetz mit 500 Routerstationen, mit amerikanischen Routern drin, mit einer Fernwartung aus den USA, soweit mir bekannt ist. Und ich glaube, einerseits deswegen, wegen dem Direktzugriff und zweitens, weil ja auch an den großen Datenknoten auch die Volldaten abgezogen werden, bin ich eigentlich der Meinung, es gibt das Telefongeheimnis gar nicht mehr. Da würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Mhm. Und ob es in Österreich auch anders ist vielleicht. Und die zweite Sache zu der Debatte, die wir jetzt die ganze Zeit hatten mit den großen Firmen, Google, Apple, ob wir da wirklich den Datenschutz auf die Beine bekommen. Ich meine, wir haben ein beidseitiges Problem. Also weder die Staaten wollen es in Wirklichkeit, weil sie ja über die Zusammenarbeit mit der NSA sich sehr freuen, wenn sie die wunderhübsch aufbereiteten Daten alle dann gleich von der NSA geliefert werden, bekommen im Austausch und hier quasi illegal verwenden dürfen. Und die User offensichtlich, meiner Meinung nach, sind noch viel zu unpolitisch, um zu verstehen, was da abgeht und was sie, wie sie gefährdet sind, auch langfristig. Danke. Mhm.
Und zum ersten Punkt kann ich nur sagen, rechtlich ja, gibt es es. Aber auch fragen, der Jurist weiß, dass der Unterschied zwischen rechtlich und faktisch haben, ne? ist halt ja. real, sonst hätten wir keine Morde. Technisch nicht ich.
Technisch auch nicht ich. Ich hätte damals, also die übliche Juristenantwort wäre gewesen, das kommt darauf an, aber die passt
in dem Fall nicht ganz. Eindeutig, ja. Ich meine, das war ja super zum Beispiel, das war ja mein eigenes Urteil zum Beispiel, diese FH-Geschichte, wo sie gesagt haben, Masseninhalt auf Kommunikation, auf Inhaltsdaten ist prinzipiell Kernbereich sogar. Also ich glaube, da geht es eher gerade, zumindest auf europäischer Ebene, mehr in die Richtung, weil die EuGH Richter ja wirklich qualitativ total hochwertig sind in dem Bereich und auch probieren das jetzt wirklich stark zu pushen. Also jeder Fall zu Datenschutz ist wieder ein Landgewinn in Wirklichkeit. Faktisch ist immer die andere Frage. Ne? Also das ist aber das alte Problem, das lernt man im ersten Semester Jus, wenn man so sagt, das ist aber eigentlich verboten und der Saturn tut es aber trotzdem, wenn man da hingeht. Die geben einem gar keine Gewährleistung, so gemein. Das ist halt das Problem der Durchsetzung am Ende. Ne?
Also ich kann mir vorstellen, dass es in Österreich den Telefonieschutz noch gibt, weil wenn es ihn nicht mehr geben würde, hätte der Erich Möchel vielleicht schon drüber geschrieben. Das ist aber auch mein einziges Indiz.
Seine stringente Begründung,
ich finde das schön. Ja, schön. Den könnte man fragen, der ist
übermorgen noch da. Also wir haben in Österreich jemanden, der sich ganz stark mit der Überwachung, mit dem Thema Überwachung, amerikanische Überwachung auch in Europa und auch in Österreich beschäftigt. Und die ziehen natürlich Daten ab, aber ob jetzt da wirklich unsere ganzen Telefonate dabei sind, sei dahingestellt. Ich glaube ja, dass für jeden Versuch, den es gibt, irgendwelche Daten abzugreifen, es auch genug Leute gibt, die sich die jeweiligen Geräte und die jeweiligen Technologien und die jeweiligen Protokolle anschauen. Leute, die hier im Raum sitzen und Leute, die überall auf der ganzen Welt zu verschiedensten Themen arbeiten und sagen, hey, da könnte was problematisch sein, da könnte was drinnen sein, da könnte was gefährlich sein. Was ich eher für problematisch halte, sind die End-User selber. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus, Leute, die kommen und sagen, es ist eine Frechheit, ich habe mir da eine Waschmaschine gekauft und jetzt kriege ich auf jeder Webseite, wo ich hingehe, Werbung über eine Waschmaschine. Können die nicht irgendwie mir andere Werbungen schicken? Und denen muss man dann irgendwie sagen, ja, aber wenn sie die andere Werbungen schicken, dann würde das ja bedeuten, dass sie die Information, dass du die Waschmaschine gekauft hast, mit anderen Webseiten austauschen. Ah ja. Eigentlich ist man sicher, solange einem die Waschmaschine, die man schon gekauft hat, über das ganze Netz verfolgt. Erst wenn sie nicht mehr auftaucht, sollte man sich Sorgen machen. Also das sind einfach auch oft, oder die Art und Weise, wie Algorithmusdiskussionen, wie Algorithmen oft verteufelt werden und gesagt wird, der Algorithmus ist an irgendwas schuld. Ja, meine Güte, das ist ein Waschzettel, ja, es ist eine Anweisung. Da steckt einfach ganz viel Unverständnis gegenüber den wichtigsten Grundsätzen unserer digitalen Welt, die uns umgibt, dahinter. Und da sehe ich einen riesen Nachholbedarf. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich glaube, das bei dem Punkt. Das. Ja, also ich meine, ich glaube, dass es wichtig ist, dass zumindest die Community da mal was tut. Aber ich glaube, das ist auch ein Ding, das ich persönlich aufgeben habe, die Theorie, dass wir über Awareness das alles lösen werden. Ja. Weil die Wahrheit ist, es ist so komplex, ich kann da nach 6 Jahren noch immer nicht sagen, wie Facebook genau funktioniert. Und ich habe irgendwie noch immer irgendwie das U-Studium überlegt. Also ich würde mal behaupten, ich bin nicht von den doofesten Leuten. Und trotzdem kann ich es nicht erklären. Und ich glaube, die Sache werden wir in dem Bereich nicht über Awareness lösen, sondern die werden wir über Regelungen, über Experten, die sich das anschauen und so weiter lösen. Und ich glaube, ich probiere immer diese Awareness-Debatte möglichst zu vermeiden, weil es in Wirklichkeit ganz stark Responsibility-Shifting ist. Am Ende ist es so nach dem Motto, du bist schuld, weil du verstehst das nicht. Und ich vergleiche das immer mit den banalen Sachen wie Bauordnung. Wir sitzen da und das fällt uns an am Schädel und haben es vorher nicht überprüft. Und weiß nicht, ich gehe war halt zuerst im Fitnessstudio und bin da irgendwie drauf herumkampelt. Und es ist mir auch nicht um die Ohren geflogen, weil ich halt davon ausgehen darf, dass das irgendwie gewartet worden ist. Und so ähnlich werden wir es in der Technologie auch bringen. Wir sind bloß noch ein bisschen in diesem Bereich, Es gibt dieses wunderbare Beispiel der Kesselverordnung, weil sie da diese Dampfmaschinen gehabt haben, sind die anscheinend alle in die Luft geflogen, weil sie das alles nicht gescheit gemacht haben, und dann hat es irgendwie Kesselflicker gegeben und Kesselwarte und irgendwelche Verordnungen, um diese Dampfdinger unter Kontrolle zu bringen, und wir sind halt noch ein bisschen in der Luftflieg-Modus, was Digitalisierung betrifft, und werden halt die Professionalisierung da noch reinziehen müssen. Ich meine, das brauche ich nicht erzählen, wenn du irgendwelche Codes teilweise siehst, ich kann das nur sozusagen aus Distanz nachvollziehen, aber wie viel Schaß da unterwegs ist in der täglichen Praxis, das wissen wir alle. Ne?
Das sehe ich auch schon, also der Saga mit dem Internet ist Neuland, der hat schon auch was. Ja. Ich bin in gewisser Weise bei dir mit der Awareness. Ich glaube aber, dass wir in manchen Bereichen tatsächlich versuchen sollten, diese Awareness zu schaffen. Das war so unser Ansatz bei der diesjährigen Programmlandung auch, dass ich sage, bei den Medien, weil die in Wahrheit die Breite erreichen und da oft auch viel Unverständnis noch ist, ja, für Technologien und technologisches Verständnis, bei Developern und Developerinnen, weil die setzen ja tatsächlich Privacy by Design und Privacy by Default um.
Das sind die Leute, die dann wirklich
die müssen wir erreichen, ja, und natürlich dann bei der Bildung selber.
Also ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ein Freund von mir hat TU studiert Informatik und hat gesagt, sie haben irgendwie 3 Zetteln bekommen zu Datenschutz damals. Und das sind die Leute, die jetzt Systeme bauen, die irgendwie 20 Millionen Euro Strafe auslösen, wenn sie falsch sind. Und das ist absurd, weil ich glaube, in fast jedem blöden Studium gibt es eine Rechtsbelehrungsabteilung, weil wenn du Arzt bist und irgendwelche Leute das Falsche spritzt, das dann irgendwie vielleicht am Ende im Häfen sitzt, ist unpraktisch. Und ich glaube, da muss noch viel halt wahrscheinlich nachgerückt werden. Aber das sind aber die Leute, wo Awareness dann, glaube ich, wirklich bringt, während sie dieses breiten Ding, ja, dass die Leute verstehen, dass sie wissen abstrakt, was ist ein Problem unbedingt. Aber ich vergleiche es immer mit Atomkraft. Ich meine, ich weiß auch,
ich kann verstehen,
dass das eine Milliarde Jahre braucht, bis das zerfällt oder was weiß ich. Soweit verstehe ich es, dass das irgendwie heiß macht und dann Dampf und was weiß ich und explodieren kann. Kann ich auch verstehen, aber weiter wird es der Durchschnittsbürger nicht bringen.
Und es ist auch nicht notwendig
und deswegen soll es ja auch Zirkeln wie hier geben, die sich da vielleicht tiefer damit auseinandersetzen. Ja.
Was mir in der letzten Zeit immer wieder aufgefallen ist, dass viele Juristinnen und Juristen haben ein gar nicht so unprofundes, auch technisches Wissen und sehr oft mit Weitblick. Also ich war in letzter Zeit auf einigen Konferenzen, wo Juristen, Juristinnen auf dem Podium waren oder vorgetragen haben, und da habe ich irrsinnig viel so, wir sinnen uns so um diese Technikfolgenabschätzung, wir wissen darum und wir wissen, dass wir diese Probleme und Themen sehr vorsichtig und umsichtig angehen müssen. Dieses grundvorsichtige und bedächtige Herangehen, das haben vorwiegend die Menschen, die aus dem Recht kommen, und gar nicht so sehr die Techniker und Technikerinnen, was ich schade finde. Da gehört es eigentlich auch noch hin. Ja.
Ich habe jetzt noch geschwind den Luca gefragt, ob er noch kurz ein Schlussstatement machen möchte. Möchtest du noch oder möchtest du?
Nee, ich werde Max noch danach was fragen.
Gut, aber wir haben nämlich gerade gezeigt bekommen, dass die Zeit zu Ende geht. Ich habe mir selber noch einen
Timer gestellt. Wir haben noch nicht die 1.11 bekommen.
Ja, wir hätten. Also wenn es noch eine letzte Frage gibt, können wir noch eine letzte Frage beantworten. Dran nehmen.
Wenn's ganz hinten gibt es eine.
2. Ja.
Oh. Eine. Vielleicht einen Applaus für unseren ganz charmanten Mikrofonengel, der da noch. Sie macht das freiwillig. Ja, das dazu.
Also bezüglich, ob man rechtlich was unternehmen kann, sind 2 Sachen, und ich weiß, es ist nicht viel Zeit, also vielleicht sucht euch eine aus. Die eine Geschichte ist bezüglich Browser-Tracking, und die andere Sache ist, wo ich auch finde, dass schon die User auch damit zu tun haben, wie oft man fotografiert und ungefragt ins Internet gestellt wird. Ja.
Und was ist die konkrete Frage?
Also, ob man da irgendwie außer Awareness-Schulung irgendwas tun kann, also technisch weiß ich schon, aber gesetzlich.
Ja, also Foto und Online-Stellen und so weiter, ja, habe ich recht am eigenen Bild, gibt es schon seit ganz langem. Da kann ich theoretisch was machen. Die Realität ist halt, ein Freund von mir stellt was online, werde ich ihn verklagen. Also da ist auch wieder sozusagen die praktische Frage, das überhaupt zu finden, wenn jetzt irgendjemand im Freibad da Fotos macht und das online stellt. Den dann sozusagen hinter irgendeinem Twitter-Handle rauszusuchen, wer das wirklich ist, eher Durchsetzungsproblem, recht, ja. Die andere Frage, Online-Tracking, ich habe diese ganze E-Privacy-Debatte absichtlich vollkommen ignoriert, und weil sozusagen ich mich geschützt habe vor dieser Debatte selber, deswegen kann ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, aber es wäre interessant, wie das jetzt rauskommt. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, was der Parlamentsausschuss dazu geschrieben hat, aber anscheinend soll es ganz gut sein. Das habe ich nur, da bin ich selber nur Medienkonsument gerade in dem Bereich. Das ist so eine Riesenlücke in meinem Datenschutzding, die ich absichtlich offen halte.
Geht mir ähnlich. Aber wir können uns darauf einstellen, dass da doch gravierende Änderungen kommen werden in nächster Zeit.
Ja, ich meine, wenn es ganz daneben geht, dann werden wir halt wieder zum EuGH marschieren müssen und sagen, ist es wirklich ein legitimes Interesse, Leute 20 Jahre lang hinterherzulaufen, um 0,0% mehr Wahrscheinlichkeit eines Klicks auszulösen? Wahrscheinlich nicht, also da sind wir bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und das wird dann spannend zu diskutieren sein. Aber es ist natürlich schön, wenn vielleicht Gesetze vorab halbwegs grundrechtskonform werden.
Wobei wir da auch wieder dieses Aufrüstungsszenario haben, weil wenn dann nämlich, wenn man dann auf Facebook quasi zuerst anklicken muss, man will, man erlaubt, dass seine Daten geträgt werden können, und man klickt an, meine Daten werden nicht geträgt, ja, und dann kommt der erste Disney-Prinzessinnen-Test, dann geht man auf die Disney-Prinzessinnen-Seite, dann klickt man dort an, meine Daten werden getrackt, weil man will ja wissen, welche Disney-Prinzessin man ist. Das wird sich auch nicht ändern. Ja, also da werden einfach dann neue Methoden kommen.
Warum kriege ich nie den Disney-Prinzessinnen-Test?
Ja, ihr kriegt also wahrscheinlich den Welcher Superman bin ich-Test. Ne?
Dieses Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Ja, tatsächlich, also da muss man ein bisschen auch so unterscheiden, dieser Zugang. Wo ich eben auch so eine Schwierigkeit sehe, ist eher in den persönlichen. Meine Privatsphäre-Einstellungen auf Facebook, sage ich immer, sind super einfach, sie sind komplett alle öffentlich. Also wenn ich was poste, ist das öffentlich. Einfach weil ich grundsätzlich ein fauler Mensch bin und nicht drüber nachdenken möchte. Also ich will nicht, man kann auf Facebook super granular einstellen, ich sage, die ersten zwei Reihen, ihr dürft es sehen, aber ihr nicht. Das funktioniert ungefähr so gut, wenn ich dir jetzt ganz im Geheimen was erzähle und ohne dir das unterstellen
braucht
zu wollen.
Man nur googeln.
So, bitte nicht weitererzählen.
Empörend, ja? Was mir da unterstellt wird.
Nein, da braucht man nur googeln, Mark Zuckerberg Chicken. Und dann weiß man, wie gut diese Einstellungen funktionieren. Da gibt es ein wunderbares Foto, wo der Mark Zuckerberg ein abgekrakeltes Händel in der Hand hält, das ursprünglich auf seine Freunde, also auf einen kleinen Freundeskreis gestellt war. Und damals haben sie gerade ein neues Tool getestet, wo man, wenn man ein Foto als offensiv bewertet hat, weitere Vorschläge bekommen hat für weitere offensive Pictures. Jemand hat sich den Spaß gemacht und irgendein Zuckerberg-Bild als offensiv gemeldet und hat daraufhin das Händel-Bild als Vorschlag bekommen, obwohl er eigentlich nicht berechtigt war, das zu sehen. Ja? Also es geht sehr einfach. Ja.
Punkt.
Na gut, dann vielen Dank. Danke. Danke an euch. Danke.
Ja, oh, das hat dich.
Punktlandung.
Ja, vielen herzlichen Dank an euch vier, euch fünf. Das schafft es man nicht vergessen. Danke Max Schrems, danke Jürgen Haslauer, vielen Dank Lena Doppel, danke Luca Hammer, danke Schaf.